Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Die Bitcoin-Preise, die fallen derzeit und zu so einer Zeit, da ist es ganz gut, sich an die Fundamentals zu erinnern, sich die Frage zu stellen, ja, wozu gibt es Bitcoin und was bringt Bitcoin uns und der ganzen Welt? Jemand, der sich darüber extrem viele Gedanken gemacht hat, das ist der Ökonom Rahim Taghizadegan, ein Wiener, ein Österreicher, nicht nur von der Herkunft her, sondern auch, was die Schule betrifft, die ökonomische Schule, die er vertritt. Ein hochinteressanter, hochintelligenter Mann, den ich jetzt seit vielen Jahren kenne und der Bitcoin wirklich, so scheint's, sehr gut verstanden hat. Wir reden über seinen Werdegang, wir sprechen über die Rolle, die Bitcoin spielen kann in der Welt, die Rolle, die Bitcoin spielen sollte, wenn wir quasi dieses Fiat-Desaster, in dem wir leben, reparieren wollen. Viel Spaß bei der Sendung, eine kurze Message von unseren großartigen Sponsoren, die diese Sendung möglich machen, und dann geht's schon los. Wer einen langfristigen Partner für die Bitcoin-Reise sucht, der ist bei Coinfinity bestens aufgehoben. Dort arbeiten Bitcoiner durch und durch, die schon viel mitgemacht haben in den vergangenen Jahren. Hypes und Crashes und jede Menge FUD natürlich. Die allerersten Bitcoin-Broker in Österreich bieten faire Preise und rundum Beratung, egal ob es um Kauf oder Verwahrung von Bitcoin geht. In Graz, da gibt es auch ein Geschäft, wo man persönlich Betreuung bekommt und alle Fragen beantwortet werden. Und von überall sonst ist Coinfinity und ihr Shop natürlich auch erreichbar über coinfinity.de. CO. Inflation und Geldentwertung, die sind jetzt in aller Munde und niemanden überrascht das weniger als die Experten von Incrementum. Die beiden Fondsmanager, Marc Wallek und Ronald Stöfferle, haben über das Thema auch schon Bücher geschrieben. Sie beobachten seit Jahren, wie sich unser Geldsystem zum Schlechteren entwickelt. Ihre Fonds kombinieren unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz, die findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und unter incrementum.li. Aprico Media, das ist der deutsche Bitcoin-Verlag schlechthin. Dort findet ihr die neuesten Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Aktuell Layered Money und bald den Fiat Standard von Sefidin Amous. Auf aprico.media kann man auch mit Lightning bezahlen. Und auf wasbitcoinbringt.com findet ihr die Amazon-Links zu den wichtigsten Büchern. Und damit nicht genug, Aprico hat mit der Lesestunde gerade einen neuen Podcast gestartet, wo deutsche Bitcoin-Texte professionell vorgelesen werden. Hört da unbedingt mal rein. Willkommen, Rahim. Warum wird ständig alles teurer?
Ständig alles? Das ist eine gute Frage. Wenn bestimmte Dinge teurer werden, hat das bestimmte Gründe. Wenn man den Eindruck hat, und der ist mittlerweile, glaube ich, auch empirisch validiert, dass fast alles fast immer teurer wird, dann muss es andere Gründe geben. Und einer der Hauptgründe ist natürlich die Ausweitung der Geldmenge, die sich irgendwann niederschlägt. Die ist nicht so geradlinig, wenn man sich das vorstellt. Und dazu kommt natürlich die Erschwerung der Produktion, die wir jetzt schon geraume Zeit erleben.
Erschwerung von Produktion von Gütern, Rohstoffen, ja. Transport und so weiter, also die Effekte von Pandemie und Krieg.
Ja, also es gab eigentlich immer schon Erschwernisse der Produktion, aber mit Pandemie und Krieg nimmt das nochmal massiv zu. Und ganz grundlegend führt der Interventionismus, der die Grundlage, fast schon Default-Antwort der Politik ist, dazu, dass produktive Tätigkeit immer systematischer bestraft wird, während Konsumismus eher belohnt wird und sogar ökonomisch als wünschenswert angesehen wird. Und das muss irgendwann zu einem Auseinanderklaffen führen, und das zeigt sich in steigenden Preisen.
Die Dinge klaffen auseinander. Rahim Taghizadegan, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
Einigermaßen.
Kannst du es nochmal machen?
Taghizadegan.
Okay, das schaffe ich niemals. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, herzukommen. Du bist einer der genialsten Ökonomen der österreichischen Schule. Du bist Österreicher mit iranischen Wurzeln, hast mehrere Bücher geschrieben, bist Rektor und Gründer des Scholarium hier in Wien, einer Bildungseinrichtung, einer privaten Bildungseinrichtung, wenn ich das richtig verstehe, und Chefökonom der Organisation Free Private Cities. Wenn du jetzt die Kronenzeitung in die Hand bekommst, ja? Und da steht drauf, die Preise steigen, die Sozialpartner unterhalten sich, die verlangen Steuersenkungen hier und Zuschüsse da, Interventionismus, du hast es eh gerade erwähnt. Also wo stehen wir da jetzt gerade? Für mich wirkt das alles ziemlich bizarr, aber das ist das, worum es jetzt geht. Also es geht jetzt darum, quasi das Problem von zu viel Geld mit noch mehr Geld zu lösen.
Ja, wenn es in der Kronenzeitung steht, ist es meistens zu spät. Nicht? Und das ist bei fast allen Problemen so. Und ein Grundproblem der Politik, dass man in der Regel zu spät reagiert und dann reagiert und nicht agiert und versucht, selbst geschaffene Probleme durch neue Interventionen zu lösen und damit neue Probleme schafft. Also das ist schon ein schlechter Hinweis, wenn man in der letzten Stufe der Interventionsspirale sich befindet.
In Österreich gibt es eine eigene Kommission, die sich mit der Teuerung beschäftigt, ein Arbeitskreis. Und da wird jetzt darüber verhandelt, dass man eben einzelne Steuern senken könnte oder dass Leute Zuschüsse bekommen. In Italien wurden bereits Milliarden locker gemacht an Zuschüssen. Aber das heizt ja dann das Problem eigentlich wirklich noch an, oder? Wenn ich dann auch noch Geld austeile.
Ja, nicht nur dieses Problem, sondern das eigentlich schwerwiegende Problem, das ist die Zerrüttung der Produktionsstrukturen. Und das ist einer der größeren Gefahren, als dass jetzt da ein Wohlstandseffekt oder Armutseffekt eigentlich sichtbar wird, der so im Hintergrund schwelt, ist die große Problematik, dass nachhaltig die Produktivität der Wirtschaft geschädigt wird und wir vielleicht irgendwann in so eine Parallelstruktur fallen, die der Sowjetökonomik ähnlich ist, dass also ein Teil inszenierte Jobs und inszenierte Produktion, fast Potemkinsche Dörfer der Produktion sind, die letztlich durch staatlichen Kredit finanziert. Wir haben das in der Pandemie geübt, wie man Menschen fürs Nichtstun bezahlt durch Schuldtitel de facto. Und diese Rechnung ist natürlich zum Teil noch zu bezahlen.
In der Sowjetunion gab es den Witz nicht, der Staat tut so, als würde er uns bezahlen und wir tun so, als würden wir arbeiten.
Genau.
Tun so, als würden wir arbeiten, läuft dann hinaus, dass man irgendwie das grüne Lärmball bei Microsoft Teams andreht in der heutigen Welt. Aber wo stehen wir da jetzt? Also ist das jetzt für dich, wenn du jetzt das Thema Inflation in der Zeitung siehst, ist das jetzt für dich sozusagen eine Art von Endgame? Bricht da jetzt was auseinander oder ist das in einem Jahr wieder vergessen?
Puh, das Endgame hat man immer schon kommen gesehen, also auch Endgames können sich ziemlich lange ziehen. Es ist schon offensichtlich, dass wir in einer Umbruchphase uns leider befinden. Das sind also nicht so die attraktiven Zeiten zu leben. Und das ist eben auch eine geopolitische Umbruchphase. Und die hängt natürlich dann auch mit währungspolitischen Entscheidungen zusammen. Und es ist grundsätzlich keine gute Zeit, so eine Umbruchsphase darauf zu hoffen, dass das ein gerader Schnitt oder so passiert, sondern neigt also auch aufgrund dieser Ungewissheit der Bevölkerung und der Angstzustände dazu, eher panisch und interventionistisch zu reagieren. Das wird Leidensdruck erzeugen und dieser Leidensdruck kann dann schon zu Enttäuschungen führen, die ich für günstig halte. Ja, ich bin also langfristig da kein Pessimist. Enttäuschung halte ich für einen schönen Ausdruck im Deutschen, dass bestimmte Täuschungen aufzugeben sind. Nachkriegstäuschungen dieses geradlinigen Wohlstandswachstums bei ewigem Frieden, wo man eigentlich schon am Ende der Geschichte angelangt ist. Und in so einer Phase, in so einer Enttäuschungsphase befinden wir uns. Das heißt zunächst zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, zunehmende Zweifel und eröffnet aber Möglichkeiten, Dinge ja, anderes auszuprobieren und dann potenziell besseren Vorbildern zu folgen.
Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal zur Inflation zurück. Weil diese Diskussion führe ich auch fast jeden Tag auf unserem beliebten Kanal Twitter. Ja? So. Die meisten Menschen verstehen unter Inflation steigende Preise. Was verstehst du unter Inflation?
Ja, ich hänge schon an der traditionellen Interpretation, die eher die österreichische Schule kennzeichnet, die Ausweitung der Geldmenge zu verknüpfen, weil das also interessantere Phänomen ist, also eher ein Ursachenphänomen. Teuerung ist also viel zu wenig definiert. Nicht? Man kann natürlich da so einen Warenkorb heranziehen, also irgendeine Durchschnittsteuerung ist alles arbiträr und nicht befriedigend, wenn man Dinge wirklich grundsätzlich verstehen möchte, weil dann habe ich ja nur ein Verständnis von einer arbiträren Zusammensetzung. Nicht? Preise bleiben selten gleich. Nicht? Die steigen und fallen aus unterschiedlichsten Gründen und nun kann ich einen arbiträr gewählten Korb kann aus unterschiedlichsten Gründen steigen und fallen und kann sich auch die Zusammensetzung einfach ändern. Das heißt, das interessantere Phänomen ist schon dieses Geldmengenphänomen. Das ist relativ komplex. Es ist nicht einfach so, dass das für jede sichtbare Form von Geld ist, die einfach vermehrt wird, sondern ein großer Teil des heutigen Geldes ist unsichtbar für die meisten Menschen, nämlich digitale Einträge zum großen Teil, hängt sehr stark an der Kreditschöpfung der Banken. In einem eigentlich relativ fragilen System würde ich sagen, das aber doch immer wieder gezeigt hat, dass es möglich ist, diese dann wachsenden Vertrauenskatastrophen irgendwie noch durchzutauchen.
Aber wer steuert denn die Geldmenge? Ist das jetzt die Notenbank oder sind es die Geschäftsbanken? Ist es in einer gemeinsamen Zusammenarbeit? Weil da herrscht auch oft Verwirrung eigentlich.
Ja, also die Rolle der Geschäftsbanken ist in der Regel die größte. Dabei übersieht man aber, dass diese große Rolle der Geschäftsbanken nicht möglich wäre ohne das Zutun der Zentralbank, ja, die ja da letztlich diesen letzten Layer hält und auch immer wieder garantiert, dass einer der zentralen monetären Instrumente, die kurzfristigen Staatsanleihen, Geldfunktion ausüben können und nicht mehr als spekulatives Asset wahrgenommen werden, was sie eigentlich sein sollten, und damit praktisch eine Art Bankgarantie für Reiche gibt oder Bankgarantie für Institutionelle und für Banken abgibt, eine Art Einlagegarantie in kurzfristige Staatsanleihen. Ja, das ist eine pyramidale Struktur, die eine gewisse Funktionalität zeigt. Das kann man also nicht in Abrede stellen. Und es ist eine sehr komplexe Gemengelage zwischen privater oder halb privater Tätigkeit in einem schon letztlich politisch gewollten und gestützten Rahmen.
Und auch kontrollierten Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass erstens kannst du jetzt so nicht hergehen und sagen, ich bin jetzt eine Bank, ich gebe jetzt Geld aus. Und zweitens kannst du auch als Bank nicht gegen den Strom quasi arbeiten, oder?
Ja, kontrolliert, da muss man eben aufpassen, weil da schon eine Hybris damit verbunden sein kann, als könnte man so komplexe Systeme tatsächlich beliebig kontrollieren. Also Zentralbank sieht sich oft eher in einer ohnmächtigen, fast alternativenlosen Situation und hat nicht den Eindruck, dass das als die großen Kontrolleure auftreten. Mhm. Also es ist schon mehr dann also Verzweiflungstaten dabei, ein grundsätzlich fragiles System zu stabilisieren, koste es, was es wolle, ja, auch unter Zuhilfenahme durch eines gewissen Erwartungsmanagements, die psychologische Komponente spielt eine große Rolle.
Genau. Aber unser System, so wie wir es jetzt heute haben, in der klassischen Definition Inflation, Geldmenge, muss eigentlich immer steigen, oder?
Die Geldmenge muss immer steigen, genau. Nein.
Und nein?
Nein, es kann natürlich schon sein, dass die Kreditvergabe der Geschäftsbanken stagniert oder zurückgeht. Oder dass die
langfristig. Also wenn wir langfristig können wir ja nicht mit einer fallenden Geldmenge arbeiten in dem System, oder? Also mit im Fiat-System.
Ja, aber die Problematik ist die, dass wir systematisch eine Schuldnerstruktur oder Politik haben. Die meisten Staaten sind eher Schuldner. Und auch immer mehr Privathaushalte sind überwiegend Schuldner. Das heißt, wir haben schon ein Überwiegen der Interessen von Schuldnern. Und das führt natürlich dazu, dass insbesondere in einer demokratischen Struktur das Medianinteresse, man kann so grob sagen Mehrheitsinteresse, also das Medianinteresse eher in Richtung der Ausweitung der Geldmenge geht. Und dass jedes Stagnieren oder Reduzieren als katastrophal wahrgenommen wird. Das heißt, die Teuerung ist nicht so sehr die gefürchtete Katastrophe oder Krise, sondern die Katastrophe oder Krise ist der Ausfall der Schuldner.
Die Schuldner sitzen am Steuer quasi.
Ja.
Ja, das ist, also, und diese, wenn man so will, wir denken ja ungern in Aggregaten, das machen die anderen, wir denken ja in Individuen, aber wenn schon in Aggregaten gedacht, dann ist wahrscheinlich Schuldner und Sparer die korrekte Distinktion.
Ja, also Aggregate sind nicht an sich schlecht, man muss halt wissen, was man tut. Man sieht also gewisse Tendenzen am ehesten in Sammelbegriffen. Ja. Deswegen sage ich eher so Medianwähler oder also Median gefällt mir ein bisschen besser als ein Durchschnittswert, weil das schon diesen Gedanken des Züngleins an der Waage hat, was dann letztlich auch Einzelhaushalte, Einzelpersonen sein könnte, aber repräsentativ werden für etwas Überwiegendes. Und das kann ein überwiegender Lebensstil sein, ein überwiegender Zugang zur Vermögensbildung, zur Lebensführung. Und ja, da gibt es eben schon dominante Narrative und dominante Tendenzen, die sich so widerspiegeln.
Aber das ist ein System, das sich unter keinen Umständen ewig fortführen lässt, oder? Also die permanent die Ausweitung der Geldmenge, die Erhöhung der Schulden, der Schulden am Steuer, das ist nichts, was ich für alle Ewigkeiten einfach machen kann.
Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass das gelingt. Die einzige Möglichkeit wäre immer weiter steigende Produktivität durch neue Verschuldung. Da gibt es weder einen empirischen Hinweis, noch ist es theoretisch plausibel, dass man also rein durch Vorgriff auf die Zukunft also praktisch unbeschränkt dabei ist, immer neue, ungeahnte Produktivitäten hervorzubringen. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie Innovation passiert, auch in der Geschichte nicht passiert ist, dass rein im Vorgriff auf die Zukunft Innovation in beliebigem Maße möglich ist. Und wir sehen ja auch, und das ist einer der Grundgedanke der österreichischen Schule, ist ein Marginalismus, dass grundsätzlich, je mehr ich von etwas nachfrage oder ausführe, dass ich da sinkende Erträge vorfinde in aller Regel. Und wenn es das einzige Instrument ist, schlicht Zinsen zu senken oder das Ausmaß, in dem ich vorgreifen kann, auf die Zukunft zu erhöhen, ist es sehr unplausibel, dass das immer steigende Erträge bringen soll. Passiert auch in keinem anderen Bereich des Lebens so, dass ich nur einen Inputfaktor verändern kann und immerwährend steigende Erträge habe.
Wir haben das ganz gut gesehen. Nach der Krise 2007, 2008 gab es das Troubled Asset Relief Program der US-Regierung. 700 Milliarden Dollar, damals eine schockierend hohe Zahl. Heute würde das niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Nicht? Das müssen dann schon die Trillions sein. Was ist eigentlich die Zahl nach Trillions, weißt du das? Auf Englisch oder auf Deutsch? Was kommt nach der Billion? Auf Deutsch.
Nein, auf Deutsch ist es die Billiarde.
Ja. Ah, die Billiarde, okay, ja. Das ist gut zu wissen. Mhm. Ja, also das, vielleicht brauchen wir das ja in der Zukunft. Aber nochmal zurück zum Inflation, Teuerung und so weiter, weil das ist schon wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir haben die Ausweitung der Geldmenge, Inflation. Wir sehen in den letzten 20 Jahren und vor allem auch seit der Krise 2008 und dann 2020 eine extrem starke Ausweitung, zumindest der sogenannten Basisgeldmenge von den Notenbanken, richtig? Mhm. Und dann haben wir die Teuerung. Die Teuerung auf Deutsch haben wir ein eigenes Wort dafür. Das ist dann steigende Preise, aber wie du richtig sagst, etwas, das sich nicht als Aggregat gescheit messen lässt. Es gibt auch Preise, die fallen, Computer etc., während andere Dinge deutlich teurer werden. Und jeder hat seine eigene Inflationsrate. Auf Englisch unterscheiden wir zwischen Monetary Inflation und Price Inflation. Und dann gibt es Deflation. Deflation ist dann die Kontraktion der Geldmenge, richtig?
Viele verschiedene Dinge, ja. Also im heutigen Gebrauch allzu schlampig, nicht?
Aber in unserem Gebrauch, meine ich.
Im richtigeren Gebrauch, ja. Muss man sagen, ist das Gegenteil der Ausweitung der Geldmenge, ist das Schrumpfen der Geldmenge. Und das Schrumpfen der Geldmenge in einem Schuldensystem ist natürlich grundsätzlich, dass mehr zurückgezahlt wird oder abgeschrieben wird von ausstehenden Schulden als neu.
Das ist das, wovor wir Angst haben. Das Schrumpfen der Geldmenge im Schuldensystem würde...
Wenn wir Schuldner sind, ja.
Genau. Warum gibt es oder gibt es ein Wort? Es gibt Inflation, Teuerung, Deflation und dann gibt es kein Wort, oder?
Ja, Vergünstigung ist der Vergünstigung. Deutsche Ausdruck. Ja. Aber er ist nicht sonderlich interessant. Ja. Wird eben auch selten betrachtet, weil, wie gesagt, die Grundtendenz eine andere ist. Man verwendet also oft fälschlicherweise den Begriff dann Deflation auch dafür. Wenn man von technischer Deflation zum Beispiel spricht, ist es ein Vergünstigungsphänomen, das tatsächlich ja durch Skaleneffekte, durch technischen Fortschritt und so weiter bestimmte Güter günstiger werden.
Kann es sein, dass der enorme Fortschritt durch den Mikrochip, durch den Computer und durch das Internet, weil du vorher auch erwähnt hast, die Produktivitätserhöhung, dass der dazu geführt hat, dass die Lebenszeit dieses Fiat-Systems, das wir heute haben, nochmal zu verlängern, weil da doch diese Produktivität sich wahnsinnig gesteigert hat?
Ja, auf jeden Fall. Und etwas, das unterschätzt wird, wichtigste Produktivitätssteigerung ist natürlich die Globalisierung und insbesondere die Teilnahme des asiatischen Raums. Führend China, aber natürlich auch andere asiatischen Staaten, die eine sehr viel größeres Ausmaß an Arbeitsteilung ermöglicht haben. Und das hat einen unglaublichen Wohlstandsgewinn gebracht, der nicht gerecht natürlich verteilt wurde. Aber wenn viel zu verteilen ist, dann übersieht man das gerne. War natürlich auch bei uns großer Teil des Nachkriegswunders, dass dadurch steigende Produktivität durch Eingliederung in einen Weltmarkt nach der absoluten Zerstörung der weltweiten Arbeitsteilung in den Weltkriegen, dass dann also da... Das ist unsere Lebenserfahrung, nicht? Im Nachkriegsösterreich, auch in Deutschland, dass da eigentlich immer mehr da ist, das dann auch verteilt werden kann. Und damit assoziieren die meisten, die aufgewachsen sind im glücklichen Westeuropa, immer steigender Wohlstand. Den Kindern wird es besser gehen als den Eltern und den Enkelkindern besser als den Kindern. Und man kann eigentlich nicht viel falsch machen.
Wir sind ungefähr gleich alt, nicht? Was bist du für ein Jahrgang?
79.
79, ich bin 83, aber du bist... Du hast mir erzählt, du bist in Wien geboren, bist dann aber wieder in den Iran gezogen als Baby oder mit der Familie. Deine Familie und deine Eltern wissen, dass lineare Lebensplanung oft nicht funktioniert, oder?
Ja.
Was haben, also
was haben die erlebt im Vergleich zu meinen? Weil meine Eltern, für die ist klar, das, was du gerade beschrieben hast, das ist die Lebensrealität meiner Eltern. Wie schaut es bei deinen aus?
Ja, schon eine unklare Kriegserfahrung natürlich. Also da dann im Bus ohne Lichter irgendwie rauszukommen aus einem Land, aus das Bomben fliegen, ist sicher eine einschneidende Erfahrung. Und ja, mein, vielleicht ist das Teil einer Biografie, die da eine gewisse Distanz von Anfang an dieser Erzählung von der besten aller Welten entgegenbringt. Ja, also vielleicht war ich da immer ein bisschen skeptischer. Weil also das ist schon die Grund, glaube ich, gelernte Österreicher ging davon aus, dass er in der besten aller Welten lebt.
Ja, dass du immer, dass immer alles besser wird und dass du, und warum auch nicht? Ich meine, so ist es ja gewesen, wenn du hier und auch in Deutschland gelebt hast in den letzten 50 Jahren. Verstehen tue ich das schon. Wobei, jetzt frage ich mich natürlich, wie ich hier gelandet bin, weil ich hatte da eigentlich keinen Grund, skeptisch zu sein. Aber du hast jetzt schon erwähnt, also du bist in Wien geboren, ihr seid zurück in den Iran und dann aber relativ schnell wieder her, weil es gab Revolution und Krieg. Mhm. Und jetzt erleben wir dasselbe in der Ukraine. Ja? Und du hast gerade erwähnt, ja, im Bus ohne Licht in der Nacht von heute auf morgen. Und wir haben mit Inflation schon angefangen, diese praktische Anwendung. Jetzt kommen wir schon zu Bitcoin. Ich persönlich habe in dieser sehr schwierigen Zeit, wir sehen die Meldungen auf Twitter, kein Mensch weiß genau, was passiert, wir wissen nur, es ist furchtbar. Und die Zivilbevölkerung in der Ukraine ist enorm betroffen, viele mussten fliehen und das sind auch die Glücklichen, die rechtzeitig rausgekommen sind. Mich hat das sehr beruhigt, dass es Bitcoin gibt. In diesem Fall. Was mache ich, wenn ich von 2 Tagen das Land verlassen muss? Ich weiß nicht, ob ich in Polen Zugriff auf mein Bankkonto habe oder Zugriff auf mein Aktiendepot, oder? Mein Haus kann ich nicht mitnehmen. Die Immobilie, auf die ich mein ganzes Leben lang gespart habe, ist wertlos. Das Auto, okay, ja, aber ist ein depreciating Asset. Also Bitcoin. Deswegen hat es mich wirklich sehr, sehr traurig gemacht zu sehen, dass die Ukraine jetzt den Handel mit Bitcoin verboten hat. Aber offenbar sind wir dann wieder beim Interventionismus, da geht es um Kapital. Genau. Also das ist einfach, sie wollen die Leute fliehen und nehmen ihr Geld mit und das wollen sie verhindern. Ja. Ja. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Zu früh und stufenweise. Ja, also in den 90er Jahren das erste Modem aus den USA nach Österreich gebracht und das war schon eine erstaunliche Horizonterweiterung. So nach und nach hatte dann Sympathie noch für die Cypherpunks, relativ früh Sovereign Individual gelesen und auch ja, diese Perspektive dieser Umbruchphase, ja, also eigentlich zu früh.
Ein Buch, das in 1995 rausgekommen ist und viele Dinge, die wir heute sehen, wirklich geradezu gespenstisch vorhergesagt hat. Also nicht nur im Geldbereich, sondern auch, also sie haben quasi Bitcoin vorhergesagt, wobei sie haben, glaube ich, gesagt, es wird ein goldgebundene Digitalwährung sein.
Ja, daran dachte ich auch. Ja. Mhm. Deswegen habe ich das zunächst übersehen. Ja.
Und aber zum Beispiel für mich als Medienmensch auch sehr interessant, dass sie auch von 1995 schon gesehen haben, dass du dir dein eigenes Portfolio an Informationsquellen zusammenstellen wirst. Ja, genial. Aber okay, Währung. Sagen wir dir, die Video 1995, okay, da bist du weit vor den meisten, wenn du damals schon dich überhaupt mit diesen Dingen beschäftigt hast, also zu früh. Bitcoin selbst, wie waren deine berühmten 3 Berührungspunkte?
Mehr als 3. Ja. Also in den Nullerjahren, dann hatte ich ein relativ starkes Forum aufgezogen, das war vor Social Media, und da ein digitales Zahlungssystem implementiert für Microtipping und Ähnliches als Ledger, ja, der natürlich zentralisiert war. Mhm. Und deswegen war ich interessiert also an anderen technischen Lösungen. Hat dann also 2009 hatte ich die erste Veranstaltung zu dem Thema gemacht, kryptografisches Geld. Ja. Und da tauchte dann schon auf, dass es da was gibt. Und dann also 2010 habe ich das erste Mal mir bewusst, okay, aha, das ist dieses Bitcoin. Ich weiß nicht mehr, wo ich das erste Mal gehört oder gesehen habe, aber es war irgendwie naheliegend. Es war so ein Versuch und dann habe ich das abgetan noch. Also ich glaube 2009, 2010. Habe ich das abgetan, also gesagt, okay, das ist ein ungedecktes, libertäres Internetgeld, interessant, aber nicht so interessant, dass das jetzt die Antwort sein kann. Ich bin also schon davon ausgegangen, war sehr froh bei eGold, habe das genutzt und mich sehr dafür interessiert, für diese Strukturen. Und ich habe eigentlich nach etwas gesucht, das heißt kryptografisch, also unter Zuhilfenahme von Kryptografie, es möglich machen sollte, eher Gold oder vielleicht andere Werte, allenfalls auch so Tauschkreisstrukturen, aber die habe ich immer abgetan als nischenspezifisch. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, Bitcoin ist wahrscheinlich so ein libertäres Nischengeld für US-Libertarians vielleicht, das heißt, es wird eher klein bleiben. Und ich glaube, 2011 habe ich dann das erste Mal darüber geschrieben. Und dann meine ich so, naja, war ich skeptisch, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber wenn das tatsächlich monetisiert würde, dann ist natürlich die Upside riesengroß. Ja, dass man sagen, neutral, positive Wahrnehmung. Und ja, dann habe ich irgendwann die Not laufen lassen und dann ein bisschen gemeint und so interessiert. Aber eben zu früh dran, weil man da so diesen Anker hat, dass man dann das eigentlich immer zu teuer schien, dann nach der steigenden Monetisierung. Dann kommt noch Mt. Gox dazu. Also das erste Mal, dass ich irgendwie mit Fiat-Geld gekauft hätte, Bitcoin, was noch eine Weile gebraucht hat, weil davor gab es noch diese Faucets, wo man es irgendwie gratis bekommen hat. Und es war so spielerisch, experimentell, dass man das jetzt kaufen würde, war also noch ein bisschen zu fern in den ganz frühen Tagen. Und Mt. Gox, kennst du die Geschichte?
Ja.
Also habe schon auf jede erdenkliche Weise Bitcoin verloren.
Mt. Gox war die große Börse in Japan, die im Jahr 2014, möchte ich sagen.
Ja, sowas. Ich
glaub, 14, ja. Zusammengebrochen ist und das Vermögen der dort angelegten Bitcoiner sind mit
bis
sich...
heute eingefroren. Ja. Und bis heute die japanische Justiz arbeitet noch immer dran.
Denen geht's wie,
irgendwann gibt es vielleicht eine Quote.
Reserven, die sind eingefroren. Ja. Ich erzähle das nur deswegen, weil es natürlich viele Leute gibt, die das vielleicht nicht mehr wissen. Nicht? Das ist ja schon sozusagen Ancient Bitcoin Lore, Mt. Gox. Das heißt, da hast du Bitcoin verloren, bist aber nicht deswegen sozusagen abgefallen, oder schon?
Na oh ja, so in der Form abgefallen, sagen, okay, ja, war wieder nichts, dann verliert man das ein bisschen aus den Augen. Weil es war schon, also es trifft einen schon und sagt, okay, das seriöseste und eigentlich einzig sinnvolle Marktplatz, wo man jetzt aus einem Bankkonto in Europa irgendwie Fiat-Geld in Bitcoin schieben kann, ist dann so, also er erweist sich als ein solches Kartenhaus, nicht? Und das ist eine unglaublich unseriösen, schlampigen Geschäftsführung und Praktiken. Das war also ein Hinweis, dass diese Industrie entweder also spekulativ, vorübergehend ist oder eben noch eine Weile braucht. Ja. Und das heißt, es braucht also mehrere Phasen und hat sozusagen alle Bedenken, die man hat, wenn man neu einsteigt. Nicht, dass es entweder ist das eine Blase, die irgendwann vorbei ist oder wenn es so erfolgreich ist, wird es doch verboten. Und das heißt, es gibt sehr, sehr viele Berührungspunkte über die Zeit, wo man immer mehr dazulernt und staunt über die Resilienz dieser Struktur. Und dann natürlich also positiver, immer positiver wird, was dieses Phänomen betrifft. Positiver in der Hinsicht, dass es anders ist, dass es etwas Neues ist, dass nicht einfach irgendeine Art Tulpenblase, irgendein neues digitales Asset ist, das halt jetzt kurz hypt und dann wieder verschwindet, sondern man hat also diese mehrfachen Berührungen, wenn man da von früh an dabei ist. Also wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie eine neue Berührung, die verunsichert und sagt, okay, vielleicht muss ich das doch neu bewerten. Das ist erstaunlich, dass es wiederkehrt. Ja, bei eigentlich sehr, sehr grundlegenden Gefährdungen dieses ganzen Experiments.
Ich meine, da scheitern viele. Ja? Viele, die früh dabei sind und dann aus einem Grund oder dem anderen entscheiden, it's not gonna work, ja? Das ist nicht für mich. Einfach das so abspeichern und dann auch hängen bleiben. Also die dann heute noch sagen, na, dem gebe ich keine Zukunft. Und obwohl sie es früher verstanden haben, ist ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Aber wie bist du dann nach Mt. Gox dann doch wieder sozusagen aufs Pferd aufgestiegen?
Ja, also diese wachsende Einsicht, dass das wiederkehrt und dass die Resilienz beeindruckend ist. Und dann war also dieser Grundgedanke, dass man Monetisierung nicht unterschätzen sollte. Dass das also eine gewaltige Upside bietet. Und dann habe ich also relativ früh mich für die Use Cases interessiert. Ja. Die Silk Road jetzt nicht sehr stark aktiv genutzt.
Natürlich nicht.
Die gebotenen Produkte da nicht so nachgefragt, aber mit großem Interesse einfach beobachtet und betrachtet. Und dann aber interessanter und einschneidender war, als ich in China war und dort also erlebt habe, dass Unternehmer das nutzen zum Umgehen der Kapitalverkehrskontrollen. Da hat es also das erste Mal Klick gemacht, dass es abseits der Schwarzmärkte, das ist eigentlich eine Art Regulierungsarbitrage ist, eine größere und wichtigere Regulierungsarbitrage sein könnte. Und das war das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, das ist ein gewichtigerer Use Case.
Wann war das? Pi mal Daumen?
15, 2015 vielleicht.
Jetzt sind wir 2022 und die Ukraine sperrt Bitcoin wegen der Kapitalverkehrskontrollen und China sowieso. Also, das heißt, glaubst du, dass dieses Netzwerk, dieses Geldnetzwerk, dass das jetzt noch aufzuhalten ist?
Ich hoffe nicht. Ja. Und das ist eben das Erstaunliche, dass es also diese mehrfachen Versuche der Chinesen, doch eines immer stärkeren Kontrollstaates, nicht dazu geführt haben, dass dieses Netzwerk auch nur erschüttert wurde in irgendeiner Form. Ja. Die Struktur rundherum mit Börseplätzen natürlich schon und mit all den Unternehmen, aber dieses Grundnetzwerk als Bitcoin, großgeschrieben, vielleicht dieses andere Phänomen, wird eigentlich immer gewichtiger und ich sehe, dass das der wichtigere Teil von Bitcoin ist, dieses resiliente Netzwerk. Und das fand ich war so jetzt in den letzten Jahren eine der beeindruckendsten Erlebnisse, dass die Hashrate so einfach übersiedelt und aus ganz von einer ganz konträren Jurisdiktion in eine andere. Das lange war also einer der größten Vorbehalte gegenüber Bitcoin, das ist so chinesisch dominiert. Ja. Und jetzt ist es natürlich US-dominiert. Und natürlich, man kann beides für schlecht halten, aber man kann nicht zugleich beides für schlecht halten, wenn es zeigt also diese unglaubliche Dynamik und Resilienz eines Netzwerks. Weil wenn es von China in die USA gehen kann, dann kann es natürlich auch von den USA wieder in andere Jurisdiktionen wandern. Und das war auch für mich verblüffend. Auch ich war kurz verunsichert und dachte, okay, das muss ich jetzt weisen, ob das also ohne irgendeine Art Schluckauf oder irgendwelche Probleme vonstatten gehen kann. Und das konnte ja niemand vorhersehen, dass das letztlich so reibungslos funktioniert.
Also es gibt ja diesen Effekt, dass du sagst, je länger es da ist, desto größer ist auch seine Chance, dass es sich durchsetzt in der einen oder anderen Form. Und das ist natürlich, wie du sagst, du hoffst schon, ich hoffe das auch. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen negativen Effekt von dem Ganzen, aber es gibt halt offenbar ganz starke negative Effekte für die Incumbents, weil wir haben vorher geredet über die Schulden am Steuer, aber in dieser Bitcoin-Welt sitzen ja die Sparer am Steuer, nicht? Das ist ja der große Unterschied. Hat Bitcoin aus deiner Sicht als Ökonom eine Innovation hinzugefügt? Also ist das etwas wirklich originär Neues in der Welt der Ökonomie?
Ja. Wie jede Innovation, nicht, dass es also etwas ganz Neues von 0 auf 1 schafft, sondern durch die Verbindung bestehender Technologien und Ansätze etwas ökonomisch Neues schafft. Und ich glaube schon, dass es also aus Sicht der Geldtheorie ein neues Phänomen darstellt, nämlich etwas, das eigentlich auf dem technischen Blick hin wie ein Zeichengeld sich darstellt, algorithmisch ein Sachgeld simuliert. Ein Zeichengeld ist etwas, das mit einem Ledger eher verbunden ist. Das sind also Einträge, während ein Sachgeld also aus einer Güternutzung kommt. Es gibt Sachgeld, Kreditgeld, Zeichengeld sind die drei Kategorien, die Ludwig von Mises definiert und die bis heute also recht brauchbar sind. Und Zeichengeld haben schon eher konventionellen Charakter. Auch Fluglinienmeilen zum Beispiel könnte man als eine Art Zeichen im Einträge, Tokens. Ja, Zeichengeld sind eher Tokens. Ja. Und jetzt von der Struktur, und so hat sich also Bitcoin dargestellt, und das war ein bisschen irreführend und ist bis heute irreführend, letztlich ist es ein Ledger natürlich. Und ein Ledger ist eher technisch als Zeichengeld zu klassifizieren, weil das also eigentlich eine der Facetten oder Charakteristika eines Zeichengeldes ist. Aber es verhält sich nicht einfach wie ein Zeichengeld, sondern es gelingt hier tatsächlich, und das ist die Innovation, algorithmisch ein Sachgeld mit entsprechenden Attributen eines Sachgelds, insbesondere die steigenden Grenzkosten der Produktion zu schaffen.
Also ein digitaler Rohstoff, der sich perfekt als Geld eignet.
Ja, bei Rohstoff bin ich vorsichtig, nicht? Das ist also schon algorithmisch. In einer Form ist das eine Künstlichkeit und das macht das schwer zu verstehen. Man kann nicht einfach sagen, es ist ein Rohstoff, weil es ja kein Inputfaktor in der Produktion ist. Und es ist ja nicht mal ganz klar, ob Gold überhaupt nur ein Rohstoff ist, sondern du weißt es ja besser als ich, dass das ein anderes Verhalten zeigt als Asset. Und Bitcoin ist schon näher am Gold dran als an Rohstoffen. Aber
Rohstoff in dem Sinne ist ein Commodity. Also genau, also wir reden
das ist
Rohstoffgeld, Rohstoffgeld, Sachgeld ist etwas anderes als ein Rohstoff.
Ja.
Sogar insofern, dass das ein Rohstoff dann eher zu Geld wird, wenn er sich als Rohstoff nicht so gut eignet. Also wenn man ihn als Rohstoff nicht braucht. Ja. Und Bitcoin braucht man als Rohstoff für nichts.
Ja. Das ist das Besondere, ja. Also, dass die Rohstoffnutzung bei Gold ist ja auch eher der kleinere Teil, ja. Dass das gegen Null gehen könnte, das ist also auch noch nicht so entschieden. Ja, das führt auch zu den meisten Zweifeln, hat bei den meisten Vertretern der österreichischen Schule zur Ablehnung oder großer Skepsis geführt und ist bis heute so. Also insbesondere die akademischen Vertreter der österreichischen Schule tun sich noch immer schwer, das Phänomen zu verstehen. Ja. Und ich glaube, es braucht also schon eine Schlüsselstelle, weil diese rein, also wenn das nur Null wäre, hat das so diesen Aspekt einer Konvention oder Setzung. Da bildet sich also eine Gruppe ein und sagt, das muss Geld sein, deswegen ist es Geld, hat immer die Sorge, was ist, wenn diese Konvention also nicht hält. Ja.
Aber jetzt sage ich was Verrücktes. Bitcoin kombiniert das Beste des Rohstoffgeldes mit dem Besten des Papiergeldes. Nämlich die Tatsache, dass du es eben nicht als Rohstoff brauchst. Ja. Und da gibt's für viele Menschen ist das schwierig zu verstehen, weil sie eben auch Fiat Money nicht verstehen. Ja. Du brauchst auch Fiat Money nicht als Rohstoff. Ja. Ja? Aber es ist gut, dass du niemanden, der den Rohstoff bräuchte, den wegnimmst, um ihm das Geld zu verwenden, weil das macht eigentlich keinen Sinn.
Ja, da stimme ich dazu, das sehe ich genauso. Ja? Deswegen bin ich Bitcoin positiv zugetan, als für eines der interessantesten, nicht nur Experimente, das sowieso, aber auch für eine, also der stärksten optimistisch machenden Veränderungen, institutionellen Innovationen der Gegenwart.
Und es verhindert natürlich, dass die Banker zu früh einsteigen, weil die sagen, das hat ja keinen intrinsischen Wert und so weiter und lassen die Finger davon. Ne?
Banker und Ökonomen.
Und Ökonomen.
Was nicht so schlecht ist. Ja.
Gut, gibt es eigentlich auch eine Inflation bei Ökonomen? Haben wir zu viele Ökonomen?
Ja, die größte Zahl an Ökonomen, die in Jobs fest angestellt waren, gab es in der Sowjetunion. Das ist also immer ein negativer Hinweis, wenn es viele und mehr Ökonomen gibt. Je größer der Interventionismus, desto mehr Ökonomen braucht es, um mit der geschaffenen Ungewissheit fertig zu werden, mit der künstlich geschaffenen Ungewissheit, sie zu deuten, sie zu rationalisieren und zu legitimieren.
Das heißt, wofür brauche ich eigentlich Ökonomen in der richtigen Welt, nicht in der jetzigen, aber in deiner Welt?
Ja, gut, brauchen ist immer so eine Frage. Wenige brauchen Ökonomen. Ja.
Oder anders gefragt, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass in der Welt der Austrians, in der kurzen Phase, in der sie, war Ökonomen dafür zuständig, den Politikern zu sagen, was alles nicht geht. Ja? Da lässt du die Finger davon und da kannst du nichts machen. Und dann kam die Idee, durchaus mit Keynes, aber vor allem mit dem Keynesianismus, und ich trenne das dann schon, dass man aktiv werden könnte, nicht hier eine Schraube drehen, da eine Schraube drehen und so weiter. Und das ist genau dieser Interventionismus, den du kritisierst.
Nein, es geht noch weiter. Es ist also nicht nur eine politische Zurückhaltung aus einer gewissen Bescheidenheit, sondern es ist erkenntnistheoretisch. Also innerhalb der österreichischen Schule wird der Zweifel wach, gibt es sowas überhaupt für Ökonomen? Ja. Und man kommt eher zum Schluss, nein. Das ist eigentlich Unsinn. Man erkennt einen schlechten Ökonomen daran, dass er nur Ökonom ist, sagt Hayek. Und es geht noch weiter, dass also die Begriffe dann ablehnen. Mises und auch Hayek. Mises schlägt vor, auch Menger wollte ursprünglich eigentlich das Soziologie nennen, sein großes Thema, als Sozialwissenschaft, als integrierte, holistische Sozialwissenschaft. Denn sonst kann man ja die Ökonomik schwer abtrennen. Was soll denn das sein? Nicht? Das brauche ich ja irgendwie einen Homo economicus. Oder gehe ich davon aus, dass der Mensch, wenn er in die Arbeit geht oder wenn er jetzt Sparer ist, dann plötzlich sich verändert und eine andere Rolle innehat? Ja? Soll ich irgendwie nur die geldmaximierende Facette des Menschen betrachten? Das macht wenig Sinn. Ja? Menschliche Phänomene sind komplex und in Gesellschaft sind sie extrem komplex. Und da gibt es also unterschiedliche Komplexitätsformen von gesellschaftlicher Interaktion. Und die höchste Komplexität ist die der Katalaxie. Das ist also eine größere integrierte Ordnung, in der Menschen hauptsächlich arbeitsteilig interagieren und hauptsächlich mit Fremden zu tun haben. Und das ist natürlich nicht ein ökonomisches Phänomen, das ist ein psychologisches und soziologisches und politisches Phänomen. Und deswegen gleiten dann also die Vertreter der österreichischen Schule in diese Nebenbereiche eigentlich ab. Und österreichische Schule der Ökonomik ist eigentlich eine Fehlbezeichnung. Es ist ein interdisziplinärer Versuch des Verstehens entstanden in einer Zeit der Krise, der schweren Erschütterung einer Gesellschaft und eines Wirtschaftsraums und versuche jetzt da so Dinge zu verstehen und das kann man eigentlich nur interdisziplinär.
Es ist auch wirklich ich war schon vor Bitcoin so eine wunderbare Basis, auch journalistisch tätig zu sein, finde ich, weil es diese diesen Blickwinkel auf die Welt gibt, der sehr losgelöst und eben nicht interventionistisch ist. Und deswegen ich finde es faszinierend, nicht? Karl Menger selbst ist ja auch irgendwie als Journalist draufgekommen, wie Preise funktionieren, nicht? Und dann und Henry Hazlitt, der gemeinsam, glaube ich, mit der Mises gut kannte in Amerika, hat als Journalist diese ganzen Dinge übersetzt. Das find, du kannst ja auch oft, also gerade Mises, Hayek mit Abstrichen, kannst du ja irrsinnig gut lesen. Also es ist ja faszinierend, wie klar die auch geschrieben haben für Ökonomen vor 100 Jahren. Also du hast, glaube ich, Human Action übersetzt, oder? Wie viele Human Action ist Mises Hauptwerk?
Ja, aber relativ kompliziert. Also übersetzt unter Einschränkung. Es basiert in großen Teilen auf einer deutschen Erstfassung.
Ja.
Nationalökonomie.
Die er noch in der Schweiz geschrieben
hat. Und das hat er dann neu geschrieben auf Englisch mit Streichungen und Ergänzungen. Ja. Und das war natürlich viel mehr Arbeit, als es zu übersetzen, zu vergleichen, diese zwei Werke und zu übersetzen, was neu dazu kommt. Zu erkennen, was sich verändert hat. Und ist natürlich ein sehr nischiges Thema und für die Ideengeschichte interessant, aber es ist eben sein Hauptwerk und die Wirkung war dann im Wesentlichen über den englischsprachigen Raum.
Jetzt hast du gesagt, die österreichische Schule in ihrer heutigen Form ist sich bei Bitcoin nicht ganz sicher. Also da sind wir noch gespalten quasi. Noch immer.
Naja, Schule darf man nicht so sehen, als eine Institution wäre. Ja. Das ist eine Denktradition, die kann also keine Antworten geben, als die österreichische Schule ist für Bitcoin oder gegen Bitcoin.
Ja.
Grundsätzlich ist die Theorie nicht immer ein guter Ratgeber, weil natürlich der journalistische Zugang im guten Sinne, der mal die Realität betrachten möchte, ist natürlich heute selten. Und normaler Journalismus hat nicht so viel damit zu tun, ohne dazu nahe treten.
Da trittst du mir nicht zu nahe, keine Sorge.
Ja. Aber grundsätzlich, da hast du schon recht, das zeichnet eben auch den Blick der österreichischen Schule aus. Deswegen ist kein Zufall, dass also Menger einen journalistischen Zugang hatte. Eben, ich will einmal betrachten und beschreiben, was passiert eigentlich real, was tut sich aktuell. Und dann ist die Theorie hilfreich dabei, das zu ordnen und zu thematisieren, aber der akademische Irrweg ist also von der Theorie anzufangen und die Realität aus dem Auge zu verlassen und deswegen ist das kein so guter Ratgeber.
Aber als jemand, der zu dem Thema gekommen ist, also zur Austrian School gekommen ist, schon vor Bitcoin, ohne Bitcoin, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das war, als ich da irgendwie hineingerutscht bin und da gab es irgendwie 5 Leute, die das interessiert hat.
Ja.
Und jetzt plötzlich hast du da rund um Bitcoin auf irgendwie 100 verschiedenen Sprachen, Podcasts und YouTube und Ding, und die reden dann plötzlich über Austrian School, als wäre es das Normalste auf der Welt. Wie geht es dir dabei? Findest du das super? Findest du das fragwürdig?
Grundlegend positiv, aber hat natürlich eine gewisse Problematik. Also früher war es so, dass man über die österreichische Schule zu Bitcoin kam, heute kommt man eher von Bitcoin zur österreichischen Schule.
Mhm.
Und dann ist wieder die Frage, was leistet Ökonomik? Und Schumpeter hat das ganz gut erkannt, es soll so ein wissenschaftliches Alibi geben für die eigenen Interessen und Ansätze, also zur Rationalisierung hauptsächlich dienen. Und das hängt jetzt vom Publikum ab, nicht? Das meiste Publikum lässt sich am ehesten beeindrucken durch Zahlen, Formeln und Ähnliches. Und wenn es das schon nicht hergibt, und das ist das Positive an Bitcoin, dass es eigentlich schon so ein Underdog-Geld ist, das eben außerhalb der akkreditierten, legitimierten Strukturen entsteht und mit dem eigentlich dann die Strukturen ringen müssen, weil das irgendwann relevanter wird, vielleicht als sie selbst. Und dann müssen sie ringen, da irgendwie Schritt zu halten mit dieser sich entwickelnden Welt. Und das macht die Besonderheit aus.
Ich erwähne es in fast jedem Interview, aber es muss einfach in fast jedem Interview erwähnt werden, die Tatsache, dass Bitcoin wirklich eine Grassroots-Bewegung ist, dass das von unten kommt und auch, dass es zuerst passiert und man dann erst erklärt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also so wie wir es auch gesagt haben, ich finde auch diese Ideologisierung gar nicht gut. Also ich finde es zwar toll, dass so viel über die Austrians geredet wird und dass die gelesen werden und dass diese Perspektive so eine Kraft bekommt wieder, aber ich bin nicht der Meinung, dass das politisch alles aufgeladen werden sollte, sondern ganz im Gegenteil. Ich war immer nur in dem Business for sound money. Alles andere ist mir im Grunde egal. Da gibt es dann Millionen von Richtungen, in die wir uns bewegen können. Solange die Basis eine solide ist, bin ich schon happy. Wo glaubst du, wo siehst du quasi im Werken, in den Texten von Nakamoto, im White Paper, wo siehst du da die Handschrift der Austrians? Also gibt es Hinweise darauf, dass er seinen Mises und seinen Hayek gelesen hat, sage ich mal?
Ja, also sehr wahrscheinlich am ehesten, also in dieser, was ist der Anlass? Und das ist im Genesis-Block stehen, dass schon die große Finanzkrise ein Anlass ist. Und warum nehme ich die so zum Anlass, da über ein besseres Geld nachzudenken und was sind die Eigenschaften dieses besseren Geldes? Was ist also grundsätzlich die Problematik der bestehenden Geldstrukturen? Das ist eben schon die Willkürlichkeit und Schieflage dieser Geldschöpfung. Und da gibt es also sonst keine Tradition, die da so ansetzt und die Verzerrung in der Produktionsstruktur durch die Politisierung eines zu zentral gesteuerten Geldes sieht und erkennt. Deswegen muss also sehr, sehr wahrscheinlich, dass da ein Einfluss stattgefunden haben muss, sonst wäre es unerklärlich schon möglich, dass man sagen, aus eigener Einsicht dazu kommt, aber ganz aus dieser Erwartungshaltung und dem Blick der österreichischen Schule und sagen, irgendwann musste so etwas kommen. Deswegen ist also kein Zufall, dass Hayek da relativ prophetische Ansagen gemacht hat, was er sich erwarten würde. Also gibt es eine Formulierung, nicht? Also diese Entpolitisierung des Geldes, die dann überraschend wird etwas auftauchen potenziell. Und das ist schon also die stärkste Vorhersage, würde ich sagen. Also Friedman hat sozusagen auch eine Vorhersage gemacht, die aber nicht so stark wie von Hayek, finde ich, weil also da geht es nur um Internet und E-Cash und das wird digital werden. Auch gescheit, das früh zu sehen und sehr früh gesehen.
Ja, Friedman hat einfach den Sovereign Individual gelesen, ne? Das, aha, ist mein, okay. Das ist mein, ja? Eindruck, nicht? Er sagt, das 1999 sagt, okay, da alles, was uns noch fehlt, ja, ist ein verlässliches E-Cash.
Ja. Ja.
Und 1995 ist dieses Buch herausgekommen.
Okay, ja? Das kann sein, ja.
Das ist meine Theorie. Ja. Aber Hayek hat 1984 schon gesagt, ja, wir werden nie wieder gutes Geld sehen. Ja. Alles, was wir tun können, also solange es in den Händen der Regierung ist, alles, was wir tun können, ist, weil wir haben es übersetzt, by sly roundabout way, also über Umwege, etwas einführen, das sie nicht stoppen können. Und ich meine, das ist crazy.
Ja.
Es ist auch crazy, dass dieses Video noch da ist.
Ja.
Ausgerechnet dieses Video ist erhalten geblieben. Ja. Ja? 1984 war kurz vor seinem Tod. Und ich glaube, Nakamoto hat sich zumindest einmal direkt auf Mises bezogen, aufs Regressionstheorem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat versucht zu erklären, warum Bitcoin sehr wohl reinpasst in diese Struktur. Hat sich da offenbar...
ja, also es ist nicht durch ein direktes Zitat. Es ist also angelegt.
Mhm. Jetzt habe ich noch zwei grundlegende Fragen. Erstens, okay, Bitcoin, wie siehst du Altcoins? Die anderen Kryptowährungen?
Also einer der Weg, viel Bitcoin zu verlieren, war eigentlich Altcoin-Trading. Ja. Habe ich auch gemacht. Auch viel verloren, ja, bin skeptisch. Ja,
Aber ökonomisch betrachtet, wo ist da die Skepsis? Weil wir müssen ja dann oberflächlich Hayek sagt, es gibt diese Konkurrenz. Was macht Bitcoin so einzigartig in seiner...
Das Netzwerk.
Okay.
Das resiliente Netzwerk, das am ehesten Dezentralität ermöglicht. Ja. Was die Altcoins ausgezeichnet hat, also da muss man sich immer diese Hypes der Adoption ansehen. Und das war schon die Regulierungsarbitrage der Venture-Finanzierung, die stark interventionistisch eingeschränkt ist. Und wo die ICO-Bubble, also ein Versuch einer Verbindung eines digitalen nativen Crowdfundings darstellt. Und ich muss sagen, aus dieser Epoche, die man ja mitgemacht hat und die ich auch also zunächst willkommen geheißen habe, im Sinne, ja super, Cypherpunk-mäßig im Graubereich entsteht etwas, weil der Markt eine Nachfrage hat, weil Menschen gern auch ihr eigenes Geld einsetzen wollen für ungewisse, aber spannende Projekte. Finde ich an sich gut und da stehe ich auch dazu, dass diese Form von Regulierungsarbitrage nicht so schlecht ist. Jetzt hätte es aber mehr Funktionalität zeigen müssen. Und ich sage, ist es sehr enttäuschend, was da rausgekommen ist. Also relativ wenig nachhaltiger Nutzen. Die meisten Coins sind wieder verschwunden. Das, was übrig geblieben ist, hat sich aus meiner Sicht jetzt auch noch nicht berauschend als neue wertschöpfende Innovation erwiesen und hat alles so was Selbstreferenzielles in sich. Ja. Und jetzt gibt es also einen neuen Hype, das ist der NFT-Hype. Und wie gesagt, ich bin da immer neutral und sage, okay, wenn Menschen das nutzen, akzeptieren, will ich mal verstehen, wo das herkommt. Ja, ich selber habe noch keine NFTs nachgefragt und genutzt. Bin da also auch relativ sicher, dass ein großer Teil wie im ICO-Hype wieder verschwinden wird, dass das also eher ein Blasenphänomen ist, kann aber nicht ausschließen, dass ein Teil bleibt. Und das muss ich sowohl also beim ICOs-Hype also noch weisen, was da übrig bleibt, ob also wirklich irgendeine Tokenisierung, wo das sinnvoll sein kann und nutzbar sein wird, vielleicht eher bei synthetisierten Assets. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine der Elemente sein wird, wo dieser große Altcoin-Hype, wo Reste davon überleben. Stablecoin, synthetisierte Assets, möglich. Ja, alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil also so viel Hype und auch, weil dann die Institutionellen natürlich reingehen. Und da merkt man also, wenn große Unternehmen viel Kapital haben, vor allem, weil sie in der Geldschöpfung so prioritär drin sind wie Banken. Ich habe das miterlebt. Also der größte Bullshit, entschuldige das Wort, ist jetzt nicht in einem Reddit-Forum, sondern wenn Banker sich Krypto verstehen wollen und dann viel Geld haben und entwickeln lassen. Und wie viel Bullshit man sich da also anhören muss, denn das ist ein bisschen vor und parallel und nach dem ICO-Hype war schrecklich. Und jetzt natürlich NFT, wo alle großen Corporations und Konzerne natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben wollen. Und man merkt schon, dass ein großer Teil eben nicht wertschöpfend, sondern Reaktion auf Verzerrung der Produktionsstruktur ist. Diese ganze Retail-Spekulation ist natürlich eine Folge dessen, dass das Sparen dem kleinen Mann und der kleinen Frau verunmöglicht wird und der schon fast verzweifelt und panisch nach Renditen jagt, um irgendwie seine Kaufkraft zu halten. Und dieses panische nach Renditen jagen führt natürlich zu diesen Phänomenen, die dann irrational scheinen, aber überhaupt nicht irrational sind, ja, und zum Teil ganz gute Returns dann haben. Ja. Ja. Also sich jetzt nicht lustig machen über die Meme-Stocks, sondern sagen, ja, das ist eine gewisse Funktionalität, die haben eigentlich etwas heraus, was ja schon die konservativste Anlage heute ist, kaufe das, was alle anderen kaufen, Indexfonds. Ja. Ja. Ob das jetzt irgendwie weniger irrational ist, als kaufe das, was halt gerade gehypt wird in deinem Social-Media-Stream, wenn du drin bist, ist ungewiss.
Also ich glaube, was wirklich schwer zu verstehen ist für jemanden, der noch außenstehend ist, ist, wo dann Bitcoiner diese Trennung machen. Weil auf den ersten Blick sieht auch ein Bitcoin-Investment so aus und ist zum Teil wahrscheinlich auch immer das. Diese Spekulation, dass ich vielleicht mit diesem Vehikel der Inflation entkomme, langfristig. Ja. Ja. Und das andere, wie du richtig sagst, nicht, das wissen wir auch aus der Literatur, Zeiten hoher Inflation sind immer auch Zeiten hoher Spekulation und die Leute rennen also quasi allem hinterher, weil sie sich denken, ja egal, ja fuck it. So, aber wir trennen das wirklich. Also wir gehen ja davon aus, dass quasi Bitcoin-Investment eigentlich das Gegenteil dieser Fiat-Spekulation ist. Nicht? Dass du quasi eigentlich in ein neues Geldsystem wechselst, in dem die Geldmenge nicht manipuliert werden kann.
Das hoffen wir noch. Das ist noch nicht der Fall. Also noch muss man sagen, empirisch wird Bitcoin eher als Risk-on-Asset interpretiert. Das heißt, dass schon noch also die Markteinschätzung die ist, dass überwiegend spekulativ ist. Und da muss man sagen, also Bitcoin unterscheidet sich nicht grundlegend von einem Sammelmarke. Ja, es ist also der Unterschied zur NFT ist dann graduell, dass es ein fungiblerer Token ist. Aber grundlegend ist ein Bitcoin kleingeschrieben, also noch der Token. Ja, ist ein Token. Yeah. Und da muss ich schon fragen, okay, was ist die Grundnachfrage nach diesem Token? Ist aus meiner Sicht eine digitale Sammelmarke eines interessanten Projektes.
Aber ein interessantes Projekt, das potenziell das Geld der Welt sein könnte.
Und es kommt eben noch was dazu. Und das ist diese innovative Netzwerk, diese Struktur. Und das ist nicht nur die Genialität von Satoshi Nakamoto oder dem Team, also diese technische Innovation, die auch ein gradueller Prozess ist, wo also viel passiert und auch in der letzten Zeit unglaublich viel passiert ist in der Weiterentwicklung dieses Protokolls, sondern der Evolution, wenn so ein Netzwerk überlebt, über ein Jahrzehnt und länger, was wenig zeithistorisch ist, aber in der digitalen beschleunigten Welt heute doch eine gewichtige Zeit ist, dann wirkt also etwas, was Taleb diesen Lindy-Effekt nennt, da ist also ein evolutionär bleibt etwas übrig und wird stärker und überlebt. Und das ist der Unterschied zu anderen Token-Projekten, zu anderen NFTs. Ja, wenn irgendwann die Bored Apes ein Jahrzehnt der Monetisierung, aber es ist nicht so plausibel, nicht? Weil sie eben bestimmte Elemente haben, die ihnen weniger Attribute geben, die zu einer Monetisierung führen. Und bei der Monetisierung, das sind eben sehr starke Netzwerkeffekte, deswegen geht davon aus, dass es eine grundsätzliche Markttendenz in diesem letzten Layer, in dem letzten Settlement-Layer etwas sein muss, das möglichst neutral ist. Das heißt auch möglichst wenig politisch. Und in der Tat, weil meine erste Abneigung, ja, obwohl ich ja selbst unglaublich sympathisiere mit der österreichischen Schule, ist, ja, wenn das ein Austrian Economics Money ist, forget it. Das ist eine so kleine Nische, das ist lustig und sympathisch für uns Freaks, was auszutauschen. Und das war meine erste Fehleinschätzung von Bitcoin, weil das wusste ich im Vorher aus der Geldtheorie der österreichischen Schule. Achtung, vergiss all deinen Ego-Ballast, was da an dir hängt. Geld ist neutral, pecunia non olet. Geld darf nicht stinken, es darf nichts annehmen. Es muss möglichst neutral sein und unabhängig von Interessen sein, weil man sich mit Fremden einigt auf einen Settlement-Layer, auf ein Abgleichungssystem, das möglichst wenig abhängen soll von deinen einzelnen Präferenzen.
Das bringt uns jetzt wirklich zu den letzten zwei Highlight-Fragen. Ja? Monetisierung, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt. Ja. Kannst du erklären, was du damit meinst und haben wir sowas schon mal gesehen?
Ja, Geld ist ein unglaublich komplexes Phänomen, deswegen hat die Mainstream Ökonomik auch relativ wenig dazu zu sagen. Geld darf man also nicht als ein Hauptwort missverstehen, als eine Sache, sondern als besondere Eigenschaften von besonderen Gütern, Menge, wie es insbesondere auf die Liquidität, auf die Absatzfähigkeit. Und das ist natürlich nicht nur rein subjektiv, sondern intersubjektiv. Das macht also so kompliziert. Ja. Dass wir feststellen, bei bestimmten Gütern, wenn wir den immer größeren Quantitäten auf den Markt bringen als Angebot, verhält sich das erstaunlich anders, nämlich der Grenznutzen sinkt nicht so stark wie bei anderen Gütern. Es gibt bestimmte Güter, das ist relativ kompliziert, ja, dass der Grenznutzen nicht so stark sinkt. Bei den meisten Gütern, wenn wir immer mehr auf den Markt werfen, ist irgendwann haben die Leute genug. Ja. Bei geldigeren Dingen schaut es so aus, als könnten die Leute nicht genug davon kriegen. Mhm. Ja. Und das ist das Besondere. Und das heißt, wir können Geld jetzt nicht einfach an einer Sache festmachen, sondern es sind auch Prozesse. Das muss man entdecken. Die meisten verstehen das gar nicht, sondern entdecken irgendwie, dass bestimmte Dinge liquider sind, dass sie absatzfähiger sind. Und deswegen fragen sie mehr davon nach und behalten sich mehr davon. Und sagen, ja, ich weiß noch nicht, wofür ich das brauchen kann und wer das abnehmen wird. Aber ich gehe davon aus, dass es absatzfähiger ist als meine Äpfel und mein Getreide und mein Brot und so weiter. Und es ist also grundsätzlich dafür da, mit der Ungewissheit unserer Existenz und der Zukunft umzugehen, unter Berücksichtigung der Gewissheit, dass wir altern und unsere Fähigkeit, Einkommen zu generieren, abnimmt. Und das ist eine grundlegende Problematik der menschlichen Natur. Deswegen ist Geld so stark verbunden mit dem Menschsein in Gesellschaft und in Arbeitsteilung und vor allem ist nicht nur das Problem des Ortstransfers zwischen Gütern, sondern des Zeittransfers von Gütern zu beantworten. Ja.
Der Zeittransfer ist etwas, das auch in der Mainstream-Ökonomik offenbar überhaupt nicht mehr bedacht wird.
Also Zeit, Fehler, Ungewissheit sind völlig unterschätzt in der Mainstream-Ökonomik und sind die starken Punkte der österreichischen Schule. Da besonderes Augenmerk auf das Irren, auf das Nichtwissen und auf die fundamentale Ungewissheit zu legen. Und deswegen spielt natürlich Geld eine wichtigere Rolle, deswegen spielt auch Unternehmertum eine viel gewichtigere Rolle. Eigentlich die interessantesten Phänomene der Ökonomik, würde ich sagen, sind da präsent und es ist wirklich erstaunlich, ich unterrichte auch Mainstream-Ökonomik an der Uni, wie wenig also Unternehmertum und Geld da eine Rolle spielt, ja, in den Modellen und in genutzten Modellen.
Nur dann zu erwarten, wenn wir uns quasi am langen Ende einer Phase des Easy Money, der hohen Schulden und der Schulden am Steuer quasi befinden.
Ja, ja. Also diese Absatzfähigkeit als intersubjektives Phänomen führt es zu Netzwerkeffekten. Ja, das ist grundsätzlich ein Netzwerkgut, führt zu Netzwerkeffekten. Die können natürlich unterschiedlich sein. Je mehr Integration von verschiedenen Kulturen und Gesellschaften, desto eher gibt es eine Tendenz zu gewissen universelleren Formen. Das waren historisch schon also Edelmetalle, nicht nur Gold, sondern überwiegend lange Zeit Silber als Alltagsgeld aufgrund der letztlich geringeren Kaufkraft und damit bessere Nutzbarkeit für Alltagstransaktionen. Ja, es waren dann metallurgische Fortschritte, aber leider auch politische Top-Down-Phänomene, die zur Verdrängung und Demonetisierung von Silber geführt haben. Das heißt, es gibt den Prozess, dass mehr Menschen erkennen, ein Gut als Netzwerkgut Geld mit höherer Absatzfähigkeit, selbstverstärkender Prozess wieder. Je mehr ich das als absatzfähig sehe, desto mehr absatzfähig ist das auch. Wir nehmen das andere wahr, ganz unbewusst zum Teil, einfach aus ihren Erfahrungen. Und jetzt kommt eine moderne Problematik dazu, nämlich aus grundökonomischer Theorie und Politik kommt man zur Einschätzung, dass das Halten von Geld ungünstig ist für die Wirtschaftsentwicklung und dass das bewusst zu hintertreiben ist. Das Horten wird als negativ wahrgenommen und damit setzt eigentlich ein Kampf gegen das Horten ein, die man die Euthanasie des Rentiers nennen kann nach Keynes, also klar ausgedrückt. Weil man das zum Beispiel als ungerecht eben, aber auch als wirtschaftlich ineffizient ansieht. Und das kommt eben daraus, weil man Ungewissheit nicht versteht und die fundamentale Rolle des Überbrückens dieser Ungewissheit auch für jede Art von produktiver und investiver Tätigkeit. Und dieser Kampf gegen das Horten führt zu Abdrängen der Monetisierungsnachfrage auf andere Güter. Und es kommt dazu, dass bestimmte Assets massiv monetisiert werden, mit sehr, sehr großen Folgen und weit unterschätzten Folgen für die Realität. Es wird zum Beispiel unser Wohnraum, der existenziell ist, hoch monetisiert, ist eigentlich in Österreich, ist das Sparbuch des Mittelstandes, muss man sagen. Das ist die Art, das Geldigste, was es gibt. wie Leute, die irgendwie Geld haben und sparen würden, sparen in Österreich, auch Deutschland. In Österreich ist, glaube ich, fast noch dominant, dass Immobilien, das Betongold die Nummer eins ist.
Das ist noch deutlich schlechter eigentlich als ein Aktienindexfonds, ne?
Das ist dramatisch, weil es die Existenzgrundlage von Menschen berührt, monetisiert und damit entzieht natürlich der eigentlichen Konsumnutzung, nämlich Wohnraum zu haben. Es preist also Menschen raus aus einem Existenzgut, das sie brauchen. Das wäre so, wie wenn Weizen oder Brot monetisiert würden. Und natürlich geht es dann in der Reaktion gegen die Spekulanten. Ja.
Ich wollte gerade sagen,
wenn Fehlinterpretation der eigentlichen Spekulation ist.
Wenn dann die Arbeiterkammer, wo sich quasi die linken Hooligans der Ökonomie versammeln, sagen, ja, die Spekulanten sind schuld, dann haben sie recht. Nur, dass die Spekulanten sind du und ich und die kleinen Leute, die versuchen, ihr Geld vor der Entwertung zu schützen.
Das ist wieder eine Begriffsproblematik. Also die ursprüngliche Bedeutung der Spekulation ist tatsächlich bessere Antizipation der Zukunft, und das ist eine wichtige Funktion, und der Spekulant als Klasse, als Arbitrageur spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber es ist eine kleine Nische mit einer gewissen beruflichen und Erfahrungshintergrund. Die Spekulation als großes Phänomen ist die panische Flucht, um Renditen zu finden, die irgendwie die Entwertung des Geldes wettmachen können.
Und das ist ein Punkt, den mal zu überzuckern, wirklich wahnsinnig viel wert ist. Da versucht es auch immer wieder einzubringen, weil ja instinktiv die Leute, auch wenn sie politisch nach den falschen Lösungen greifen, instinktiv spürt das doch jeder. Und instinktiv, da kommt doch auch die Idee, dass wir die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft wieder zusammenführen müssen. Ja, dass wieder eine gewisse Realitätsnähe stattfinden muss, dass du auch vielleicht eine Immobilie mal danach bewertest, was du an Mieteinnahmen erwirtschaften könntest, und nicht nur nach dem Spekulationsgewinn, genauso wie bei den Aktien. Ja. Und da sind wir, glaube ich, ganz stark angelangt, und das, was du auch ganz vorher gesagt hast über das Geld, das passt schon sehr gut auf Bitcoin, also aus der Perspektive, und das funktioniert so far. Also das Risiko ist eher, dass es halt technisch-politisch irgendwie scheitert, wobei, ich meine, die Lage ist so unangenehm, es muss doch auch Leute geben, die selbst im alten System, vielleicht checken sie nicht, die Geschichte mit den Banken finde ich auch toll, habe ich genauso erlebt, erlebe ich immer noch, ja. Bitcoin ist irgendwie, wird nicht angegriffen, will man nichts damit zu tun haben, aber dann, wenn ein Ethereum um die Ecke kommt und irgendwie kannst du dann einen Smart Contract machen und auch noch schön Gebühr draufknallen, ja, dann sind sie schon interessiert. Ja. Das wird sich aber, glaube ich, auch mit der Zeit regeln, weil ich glaube wirklich, dass die Banken jetzt einfach hergehen müssen und zurück zu ihren Wurzeln und einfach dieses Einlagengeschäft wieder machen müssen. Ich hätte nichts dagegen. Also, ich glaube nicht, dass jemand da etwas dagegen hat, Bitcoin bei seiner Hausbank zu halten, zumindest im Teil. Aber das führt jetzt auch zu weit. Ich möchte noch eine abschließende Frage bringen, die mir noch wichtig ist. Modern Monetary Theory. Schon mal gehört?
Das Interessante ist, es ist nicht modern.
Ja. Genau, und das ist jetzt auch mein Punkt. Da gibt es doch auch, ich meine, wie weit haben die Austrians vor 100 Jahren genau diesen Streit schon geführt mit, Horst Friedrich Knapp und der Historischen Schule der Ökonomie in Berlin. Die waren zum Teil Vorläufer des Chartalismus, aus dem wiederum Modern Monetary Theory, du weißt schon meine Frage, also bitte.
Ja, in der Tat, die staatliche Theorie des Geldes oder der Chartalismus ist einer der wichtigen Gegenspieler und wird interpretiert als etwas aus dem Absolutismus kommendes durch die Vertreter der österreichischen Schule. Und Ludwig von Mises verweist da auf seinen französischen Absolutismus, also der Gedanke, dass der Machthaber per Dekret definieren kann, was Geld ist und wie sich die Untertanen zu verhalten haben. Und wenn sie das nicht gutieren und ihre Güter nicht freiwillig dafür geben, dann muss man sie zwingen, dass sie das nutzen. Also Gewalt, der Gewaltanker spielt eine große Rolle. Das Positive an der Modern Monetary Theory oder des Chartalismus grundsätzlich ist, dass er nüchtern ist. Also es kommt schon aus dieser europäischen nüchternen Tradition, nur die Bewertungen sind irgendwo absurd. Er erkennt an, dass Gewalt eine Rolle spielt bei der Stützung des Geldes, sagt aber, ja, das muss so sein. Mhm. Das wird also gutiert grundsätzlich, ohne diesen ganzen historischen Palast zu sehen, wie viel wir erlebt haben und erfahren haben und wie besonders die abendländische oder europäische Geschichte da ist und das uns gelungen ist, institutionell Gewalt, was ein uraltes und natürliches Phänomen ist, zu beschränken und einzuschränken. Und jetzt da sagen, aus der Verzweiflung heraus eines kaum noch zum Managen Geldsystems, das also wieder autokratisch zu beantworten und sagen, keine Problematik, nicht, man muss das nur institutionell verankern, In der Analyse ist es oft näher an der österreichischen Schule dran, die Modern Monetary Theory, weil es eben diesen nüchternen Blick hat. Ja, es ist wieder Machiavellismus in gewisser Hinsicht in seiner negativen Form. Es gibt natürlich die Machiavellisten als Tradition der Politikwissenschaft, die relativ nahe an den österreichischen Strömungen der Politikwissenschaft dran sind. Was sie eint, ist das nüchterne Blick, nicht beschönend, und das braucht es eigentlich. Und das ist, glaube ich, auch die Erfolgsgeschichte der Modern Monetary Theory, der Neuaufguss eines uralten Konzeptes, dass es offen ist und wenig behübschend ist und sagt, naja, das ist, wie es ist, und zum Teil eben näher an der Realität, aber auch nur, weil die theoretische Ökonomik sich so weit weg von der Realität entfernt hat, dass in der Tat also praktisch jeder, der sich mit dem Geldsystem einigermaßen auskennt, egal welcher ökonomischen Schule, sagt, die Lehrbücher kannst du vergessen.
Aber
es
ist das doch, ist falsch. Genau, und es kann ja kein Zufall sein, dass dann plötzlich mehrere Strömungen entstehen, die sagen, dieses Geldsystem ist kaputt, das muss in die Richtung, das Geldsystem ist kaputt, das muss in die Richtung. Und dass sich dann wirklich diese beiden Pole gegenüberstehen und die Austrians quasi, okay, die Austrians tun nicht mal so, als wäre es modern, dabei ist es modern tatsächlich, bei Bitcoin, ist tatsächlich neu, während Modern Monetary Theory nicht neu ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass, so wie du auch sagst, ja, ich glaube, dass quasi, zuerst kommt die Praxis der Geldmengenausweitung und dann kommt irgendwie die Theorie, die wird nachher draufgegeben, die sucht man sich dann, nicht? Also in den 80er Jahren war es dann Neoliberalismus, Thatcher, Reagan, weil da musste dereguliert werden für das ganze Geldwachstum. Ja. Und jetzt ist es halt Modern Monetary Theory.
Ja. Das große Problem ist, wenn Theorie und Realität nicht zusammenpassen, gibt es leider eine schlimme Möglichkeit, diese Kluft zu verringern, also wenn sich die Realität an die Theorie angepasst wird. Ja. Zu einer Zeit, als Menger und Mises schrieben, schien es ihnen absurd, dass die staatliche Theorie des Geldes Alleinerklärungsanspruch erheben kann. Sie waren immer positiv, haben zugestanden, ja, als eine Facette der Geldgeschichte spielt das eine Rolle. Ja, es war also nicht einfach abschätzig abneigend, aber dass es ein Alleinerklärungsanspruch sein kann, das haben sie für absurd gehalten. Ja, dass es heute nicht mehr so absurd ist, sagt uns mehr über die Realität und die Entwicklung als über die Theorie. Also die Theorie hat sich weniger geändert, deswegen ist sie nicht modern und nicht neu, aber die ganze Struktur hat sich leider so weit geändert, dass irgendwann tatsächlich diese staatliche Theorie des Geldes, die eigentlich aus meiner Sicht dystopisch ist, Realität werden könnte. Und wir können nur hoffen, dass die gefolgten Rezepte dann nicht vollumfänglich eingesetzt werden.
Ich finde es auch dystopisch, das geht dann in Richtung dieser digitalen Zentralbankwährungen und so weiter, ein Thema, das wir immer wieder besprechen. Wir wollen hoffen, dass es nicht so kommt. Wir werden weiter dafür daran arbeiten und auch dafür kämpfen. Achim, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine Arbeit in diesem Bereich. Ich habe heute wieder wahnsinnig viel gelernt und es ist immer extrem spannend, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir können das fortsetzen. Spätestens bei der BTC 22, 15. bis 17. September in Innsbruck. Du bist dabei.
Bin ich dabei, ja. Super Anlass. Sollte sich niemand entgehen lassen.
Nein, das wäre, da werde ich auch in der Einleitung das auch nochmal erwähnen. Also ich sage es jetzt gerne auch nochmal. BTC 22, 15. bis 17. September, größte deutschsprachige Bitcoin-Konferenz. Bisher auf bconf.de. Sam, unser Producer, hat mir gesagt, ich brauche nicht mehr buchstabieren, er blendet es dann eh ein. Aber für die Audio-Zuhörer, Bertha, Cäsar, Otto, Nordpol, Friedrich.de und mit Nico21 bekommt man 5% Rabatt. Rahim, nochmal, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke
wir
dir.
Sehen uns spätestens im September. Ich hoffe, wir können das auch hier in Wien nochmal fortsetzen. Du bist ja nicht weit weg von hier, deswegen freue ich mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.